Ich glaube, noch nie gab es so viel Energie für Veränderungen in so kurzfristiger Zeit.
Nur weil du irgendwas gegründet hast oder reingestolpert bist, wirst du dann kluge Sachen gefragt. Du hast aber gar nicht immer kluge Antworten parat. Ich mache keine Excel auf. Ich mache nichts mehr, wo ich weiß, das ist nicht, entspricht nicht ansatzweise meinen Stärken und so weiter. Spendet für arm schwarz Afrika, was natürlich völliger Bullshit ist, weil es einer der reichsten Kontinente der Welt. Klar, okay, krass, das ist der Vogel, der mir Klopapier geschenkt hat. Wir sind viel deutscher, wie wir gerne sein wollen würden. Unterschiedliche Menschen kommen auf unterschiedliche Ideen. So, sondern man sollte die Menschen mitdenken. Das nennt sich Empathie und das muss ein Schulfach sein. Und da sage ich jetzt bewusst mal muss, weil wir brauchen andere Kompetenzen.
Das A und O ist, dem Kind mitzugeben, egal was du machst, ich hab dich lieb, du genügst so, du musst nichts machen.
Und ey, ich liebe meine Eltern über alles und natürlich haben sie mir Traumata mitgegeben. Deine Aufgabe, Friedrich, Bruder, wenn du es hörst, ja, ist eine Vision für dieses Land zu offerieren.
Was passiert, dann rottet sich die Menschheit halt aus.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland und dem großartigen Christian Bach.
Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Herr Stefan, wir sind mal wieder zu Gast hier bei unseren Freunden von Interstuhl in wunderbaren Hamburg. Man sollte es kaum glauben und Leute, die nicht in Hamburg sind, machen natürlich immer die Witze über das Hamburger Wetter. Vollkommen unberechtigt. Wir haben heute strahlenden Sonnenschein, freuen uns, dass wir bei Interstuhl im Stielwerk sind und danken natürlich sowohl unserem Freund René Fluss und der wunderbaren Ina Nachtigall, die uns hier immer so toll betreut.
Genau, und wir sind vor allem auch deswegen so gerne hier, weil es einfach so inspirierend ist, eben der Interstuhl-Style. Apropos Inspiration. Unseren heutigen Gast wollten wir vor allem haben, weil er wirklich eine Inspiration ist.
Oh ja, das ist er. Er steht tatsächlich auch direkt für eine ganze Liste an Future Skills, ob das Wertekompetenz ist, ob das das Thema Nachhaltigkeit ist, ob das das Thema Global Citizenship ist. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge.
Und für mich steht er vor allem wie kein zweiter für einen ganz wichtigen Skill, Authentizität. Ich kenne niemanden, der so authentisch agiert wie er. Daher, lass uns mal loslegen. Auf geht's wie immer mit unserem Fragengerangel.
Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Michael Matthias Wiedemann-Fritz.
Wie alt bist du?
43.
Wo lebst du?
Hamburg-Wilhelmsburg.
Und dein Unternehmen?
Gehört nicht mehr Viva Con Aqua Stiftung Verein.
Was sind drei Werte, die dich charakterisieren?
Liebe, wild, kreativ.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Meine Mutter, mein Vater, Benjamin Rainer Adrian, meine Frau.
Worauf bist du unfassbar stolz?
Antirassistische Klopapier, das wir in den Bundestag reingeschmuggelt haben und sich die AfD damit den Arsch abwischen musste. Kreislaufwirtschaft.
Bist du Zukunftsoptimist oder Realist?
Immer Optimist.
Gibt es irgendein Aha-Erlebnis, das dich neugierig auf die Zukunft gemacht hat?
Das Leben an sich.
Wie definierst du Future Skills in einem Satz?
Das, was er vorher gesagt hat.
Und welcher dieser sogenannten Future Skills ist für dich aus deiner Sicht der wichtigste?
Holistic Approach.
Also der erste Gast im Thema, wirklich die ganzen 12 Fragen durchgejagt haben. Micha, hast du deinen Traumjob? Kann man das so sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aus meiner Perspektive ja. Aus der Perspektive vieler anderer Menschen wahrscheinlich nein.
Warum glaubst du, dass das aus der Perspektive anderer Menschen nicht, also kein Traumjob ist?
Weil ich glaube, für viele Menschen als eine Trennung gibt zwischen dem Beruf und der Familie oder dem Leben. Ich glaube nicht an diese Work-Life-Balance, weil dann tendieren Menschen aus meiner Perspektive eher dazu, alles Positive in Leben reinzupacken und alles Negative in Job. Wenn ich aber die Zeiten analysiere, die ich mich mit meinem Job und mit meinem Leben beschäftige, dann ist der Job sogar fast bei so einer 40-Stunden-Woche oder so. Und ich habe nicht eine 40-Stunden-Woche, dann ist da sehr viel Raum für Schlechtes quasi. Und das will ich ja gar nicht. Deswegen mache ich zum Beispiel diese Work-Life-Balance, habe ich nicht so im Kopf. Und ich glaube, viele, für viele ist halt Job einfach irgendwie Zeit gegen Geld tauschen. Und für mich hat ich habe 6 Jahre ehrenamtlich gemacht, ich würde es auch umsonst machen. Also es ist ja nicht, ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen. So, ich habe das Glück und das Privileg, dass ich dafür festangestellt bin und jeden Monat Geld kriege. Das ist ein absolutes Luxus. Nur ich mache es nicht wegen dem Geld. Und ich glaube an gefühltes Gehalt. Also auch das ist ja auch nochmal, dann sind wir ja schon in so einer Gehaltsthematik oder in so einer überhaupt, auch wie die in der Zukunft sich verändern wird, vielleicht auch nochmal Job. Ja, weil ganz viele Sachen durch KI werden sich auch verändern. So, und ich glaube, Sinnhaftigkeit wird da einen viel größeren Wert spielen, so wie du deine Zeit quasi nutzt, auch dann in einer sogenannten Jobwelt.
Glaubst du, dass das tatsächlich passieren wird, was ich total großartig fände, wenn das so kommen wird? Oder ist das dein Wunsch, dass es so kommt?
Letztendlich sind wir ja diejenigen, die es auch mitprägen können und entscheiden können, wie es kommt. Keiner weiß das. Wir leben am absoluten Transformationspunkt. Ich glaube, noch nie gab es so viel Energie für Veränderungen in so kurzfristiger Zeit. Alles, was man jetzt mal... Wenn du seit der Industrialisierung nur mal 100 Jahre nimmst, was da passiert ist, weil die exponentiellen Entwicklungen nehmen so schlagartig zu durch das Wissen, den Zugang zu Wissen, den wir in einer sehr privilegierten 1%-Blase hier auf dieser Welt haben, der ist gigantisch. Du kannst heute in einem Tag ein Business hochskalieren durch KI und so weiter. Das war alles nicht möglich früher. Das heißt, per se hast du alle Möglichkeiten, Ressourcen hast du sowieso. Wenn du dir die Elon Musk und die Tech-Pros anguckst, hättest du alle finanziellen Ressourcen, um alle Probleme des 21. Jahrhunderts so zu ändern. Es ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir sind jetzt eher, und deswegen habe ich auch vorher Holistic Approach gesagt, ich glaube, jetzt geht es halt eben um aus diesem linearen Denken, more money, more power, more bla bla bla, rauszukommen und zu verstehen, dass dieses more dich halt nirgendwo hinbringt. Das ist natürlich nicht so einfach gesagt, sondern da brauchst du, glaube ich, schon nochmal so ein paar Paradigmen-Shifts. Das weiß ich jetzt auch nicht, weil da möchte ich auch immer dazu sagen, weißt du, nur weil du irgendwas gegründet hast oder reingestolpert bist, wirst du dann kluge Sachen gefragt. Du hast aber gar nicht immer kluge Antworten parat. Deswegen, ich habe keine Ahnung von dieser Zukunft. Ich weiß nur, dass ich jetzt viel bewegen kann und da natürlich alles, was geht, in das soziale, gesellschaftliche, Mehrwert kreierende Ökosystem, was da an Energie reinsteckbar ist, das würde ich gerne reinschenken.
Wollen wir nochmal so einen halben Schritt zurück? Ich glaube, oder ich habe jetzt im Freundeskreis auch die Erfahrung gemacht, jeder meint und denkt, dass er weiß, was Viva Con Agua macht. Wenn man aber mal so ein bisschen nachbohrt, stellt man fest, also ganz tief verankert ist es nicht, was ihr konkret macht. Kannst du das mal so in 1, 2, 3 Sätzen unseren Hörern sagen, was macht Viva Con Agua, seit wann, wo, mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten?
Die Herausforderung liegt daran, dass es sowas wie Viva Con Agua nicht gibt. Das heißt, du kannst es nicht in eine Schublade packen, weil du keinen Blueprint davon hast. Was ich damit meine, ist, wenn du Unternehmen, und wir werden als Unternehmen wahrgenommen, weil der unternehmerische Erfolg so groß ist. Und das ist Fluch und Segen zugleich. 42 Millionen Flaschen sind 42 Millionen Kontakte, ne? Wir reden über 42 Millionen Flaschen im Jahr, die
du verkauft.
Als Lizenzprodukt. Also ich gehe gleich drauf ein, aber deswegen weiß auch dein Freundeskreis nicht ganz in der Gänze, was Viva Con Agua ist. Und selbst Leute, die sich wirklich im Internet damit beschäftigen, verstehen es in der Gänze nicht ganz. Weil es ist dann doch ein bisschen komplexer und wie gesagt, es gibt sowas nicht. Wir haben es gegründet, wir sind im Freundeskreis, ein paar San Poliano noch dabei.
vor allem Benjamin Rainer Adrian, der hatte die Idee dazu. Geiler Typ, bin aufgewachsen mit dem, kenne ihn seit 35 Jahren, also so ist für mich wie ein Bruder. Der hat damals beim VfB gespielt, dann Braunschweig und dann St. Pauli und deswegen kommt auch diese St. Pauli-Komponente mit einher. Viva Con Agua de St. Pauli, E.V. ist das erste, was wir gegründet haben. E.V. sagt, eingetragener Verein, heißt, das erste, was wir gegründet haben, die Basis von allem ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist erstmal das Allerwichtigste, was die Leute verstehen müssen, ist, weil das kommt dann nämlich Richtung Unternehmertum. Alle Unternehmen, die wir gegründet haben, auf die ich gleich eingehe, gehören nicht uns, sondern die gehören immer der Gemeinnützigkeit. Und das ist der größte Paradigma-Shift, den wir mit kreiert haben. Und dann haben wir angefangen, Pfandbecher zu sammeln auf Musikfestivals, haben das hochskaliert, weil wir wie ein Tinder-Date zwischen ehrenamtlichem Engagement und Zeit und Festival kreiert haben. Und die Leute haben dann einfach auf Musikfestivals Pfandbecher gesammelt, über 1 Million Pfandbecher. Ärzte haben sich abwerfen lassen, 4 Minuten Becher auf das Hurricane, konnte keiner mehr. 60 Platzwunden im Publikum, Collateral Damage, dürfen wir eigentlich nicht mehr machen, haben wir trotzdem noch gemacht. Sorry dafür, die meisten haben es gefeiert, Platzwunde von den Ärzten. 1 Million Pfandbecher und 15.000 Ehrenamtliche, denen wir ein geiles Angebot gemacht haben. Plus, damals, 20 Jahre zurück, musst du ja auch sehen, 70% aller Spenden kamen von über 60-Jährigen. Das heißt, all jetzt viele von euren Hörerinnen und euch eingeschlossen, euer Netzwerk, eure Ideen, eure Kreativität, eure Art zu denken, zu sprechen, all das war nicht Teil der NGOs, sondern die NGOs wollten eine Transaktion, eine finanzielle Transaktion von A nach B. Ich bin Schwabe, ich weiß, finanzielle Transaktionen weg von meinem Konto auf ein anderes macht nie Spaß. So, das inspiriert nicht, das begeistert nicht. So, das heißt, was wir gemacht haben, ist einen gemeinnützigen Verein aufzubauen mit eben diesen Pfandbechern. Ganz viele Partys, UKE Wassergeburten, Bela B. sein erstes Solo-Konzert, den haben wir aus Viva Con Agua Logo auf den Arm tätowiert. Also der ist Familie, der ganz viel Quatsch gemacht, uns immer ausprobiert, immer in Dingen, die wir noch nicht kannten, immer mit den Regeln, geh den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation, also immer irgendwas machen, was den anderen Spaß macht auch und uns selber auch. Deswegen haben wir nie in der Fußgängerzone diesen Infostand gemacht, weil, hey, das macht den Leuten keinen Spaß, die du ansprichst und es macht dir selber keinen Spaß. Und das ist eine Agentur, die nach 1,5 Jahren erst, finanziell sich überhaupt lohnt für die NGO, ja? Aber trotzdem machen es alle. So, aber das, nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass du es machen musst. Dann haben wir diesen Verein aufgebaut, mittlerweile in 7 Ländern, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien schläft, macht Siesta, Holland ist wegen viel zu viel Marihuana-Konsum gefühlt, schon wieder eingestampft worden, seit Corona ist Kalifornien auch auf Stillstand, aber in Südafrika und in Uganda noch gegründet, damit auch ein bisschen afrikanische Perspektive reinbekommen, um dieses White Saviorism, dieses Weiß ist reich und überhöht sich die ganze Zeit und spendet für arm schwarz Afrika, was natürlich völliger Bullshit ist, weil es einer der reichsten Kontinente der Welt. So, Kolonialisierung, Rassismus, all diese Themen spielen mit. Das ist auch die Problematik bei dem. Deswegen ist meine Antwort länger, weil es so viele Layers gibt, in denen du dich fortbilden musst, um so wenig Fehler wie möglich zu machen und auch zu sehen, wo du Disruptionen erzeugen kannst. Wo du zum Beispiel auch eine NGO auf dem afrikanischen Kontinent sieht ganz anders aus, weil die kann da nicht so kommunizieren, wie hier in Deutschland NGOs mit, ich sage jetzt plakativ, dem kleinen schwarzen afrikanischen Kind, das nichts zu trinken hat. Das würde eine afrikanische NGO nie machen, weil es geht um in Würde. Wie Dominik Plode, Gründer vom Duschbus, Go Banjo, ja auch sagt, waschen ist Würde, der nach 18 Jahren auf der Straße gelebt hat, dann ein Buch geschrieben hat, so sich raus mit uns zusammen, diesen Duschbus, den wir dann auch nach Südafrika. So, wir haben ca. 5 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, haben dann nach diesem gemeinnützigen Verein, wie Viva Con Agua Schweiz zum Beispiel entstanden, weil wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind, 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer, seitdem hatte ich 16 Jahre Hämorrhoiden im Arsch, weil ich 26 Kilometer Rollis für Afrika präsentiert habe in Heidelberg. Das ist auch der Paradebeispiel dafür, wie dumm ein Mensch sein kann, also ich, so 16 Jahre Hämorrhoiden sich nicht rausmachen zu lassen. 100 Euro kostet es nur, 4 Stück habe ich mir rausmachen lassen. Jetzt ist viel geiler mein Leben, ja. Dann ist Goldeimer irgendwann entstanden. Goldeimer ist Sanitärversorgung, Komposttoiletten auf Festivals, das ist auch entstanden, weil Malte Schremmer auf Projektreise mit uns war, dann die Diarrhoe bekommen hat. Diarrhoe ist das, was Kinder bekommen, wo man den Blähbauch kennt. Das ist kein Problem. Jeder von euch, der das jetzt hört, hatte schon mal die Scheißerei. Jeder hatte Diarrhoe. Warum lebt ihr? Weil ihr ein Gesundheitssystem habt. wir können lange über das Gesundheitssystem diskutieren. Das ist nicht das Geilste der Welt, absolut. Das ist eher eine Dreiklassengesellschaft mittlerweile. Trotzdem habt ihr eins. So, ihr könnt ins Krankenhaus gehen und ihr werdet behandelt. So, und ihr habt im Normalfall relativ gutes Wasser und ihr habt relativ gute Ernährung. Und deswegen stirbt keiner in Deutschland an Diarrhoe. In Afrika stirbt auch keiner an einmal Diarrhoe. Aber 6, 7, 8, 10, 12 Mal irgendwann ist der Körper so geschwächt, dass diese Blähbäuche etc. entstehen und andere Krankheiten kommen und dann können Menschen daran sterben. Also stirbt kein Mensch daran, dass er kein Wasser hat, weil wenn ein Mensch kein Wasser hat, trinkt er aus verunreinigtem Wasser, aus Pfützen, stehenden Gewässer, fließenden Gewässer etc. pp. So, und dieser Malte Schremmer war eben in Burkina Faso mit uns und hat dann Diarrhoe bekommen. Dann hat er sich mit ADAC Premium Partnerschaft oder wie das Ding heißt, ausfliegen lassen. Ist zu seiner Professorin nach Kiel gegangen, hat gesagt, er will über Sanitärversorgung schreiben. Hat dann die Ökotoilette, die ja schon Jahrtausende lang, das ist ja kein von uns entwickelt, das ist nichts von uns entwickelt, sondern nur adaptiert, integriert wieder, auf die Festivals gebracht. Mit Goldeimer und irgendwann haben wir gemerkt, okay, nur Klos auf Festivals macht keinen Sinn und deswegen haben wir dann noch dieses Klopapier. Damit kannst du dir jetzt ein handelsübliches Klopapier halt recycelbar und nicht mehr gebleicht. Seitdem, Fun Fact, geht der Kauf eher runter, ja, weil Theorie, weiße Ärsche brauchen weißes Klopapier. Ich habe einen weißen Arsch, habe es ausprobiert, auch wenn er tätowiert ist. Unser Klopapier ist auch tätowiert. Ihr braucht kein weißes gebleichtes Klopapier, ja, es reicht. So, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir da noch ein Wasser auf den Markt gebracht. Das ist eben Lizenzdeal. Das heißt, wir kriegen zwischen 11 und 21, 25 Cent. Husumer Quelle füllt das ab. Mittlerweile gibt es Unterlizenzen mit einer fränkischen Quelle, einer westdeutschen Quelle und einer Schweizer Quelle. Weil es macht keinen Sinn von Hamburg nach Süddeutschland. Per se macht es eh keinen Sinn. Und das ist auch das Level an Nachhaltigkeit, über das ich gerne spreche. Kauf unser Produkt nicht. Trink Leitungswasser. Oder bau dir einen Filter ein, wenn du sagst, die Rohre. Ja, klar, die Rohre. Von wem kommt die Studie? Immer follow the money, immer follow the money, immer follow the money, dann weißt du, und so weiter. Das, genau, das Verkaufen der 42 Millionen Flaschen Wasser, das 21 Millionen davon in Hamburg, das heißt, der Wachstum liegt in Süddeutschland, in anderen Städten Deutschlands und macht ungefähr 1 Million für die Gemeinnützigkeit. Die Unternehmen, die wir gegründet haben, gehören immer mehrheitlich der Gemeinnützigkeit. Das heißt, bei der Wasser GmbH ist es 60%, 40% der Stiftung, 20% im Verein, 40% nochmal der Investoren GmbH an Coca G, das ist Frank Otto, Volker Kobmann von dem Festival, das Hurricane Southside als Privatperson, die haben uns jeweils 200.000 geliehen. Das Geld haben wir denen zurückgezahlt und alles, was wieder reinkam, haben sie reinvestiert in weitere soziale Projekte wie Goldeimer, Wild, diese Tampons, Cobagno etc., Social Products und so. Dann haben wir noch ein Musiklabel, das, ja, das macht immer mal wieder was, aber ist noch nicht so am Start, aber wird noch was kommen. Machen wir gerade so ein Kindermusikprojekt. Dann die Millantor Gallery, unser Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, das dieses Jahr schläft, weil wir es, es war immer eine Cultural Cow, noch nie eine Cash Cow und jetzt gucken wir mal, ob man daran schieben kann, weil natürlich durch den Vibe-Shift Peter Thiel und Co., für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, hört euch den NDR-Podcast an, so, es ist aber sehr düster. Nachhaltigkeit, Themen spielen die viel kleinere Rolle, so, weil da einfach ein Vibe-Shift ist. Sieht man an der Bundesregierung, sieht man an ganz vielen Themen, an ganz vielen Ebenen. Genau, Kunstfestival im St. Pauli-Stadion. Und dann haben wir verrückterweise 2 Hotels, eins in Kapstadt und eins in Hamburg, Villa Viva, und bauen gerade in Berlin und sind im März da fertig. Und da ist im Prinzip genauso wie beim Wasser, aber es gab keine soziale weltweite Hotelkette. Und das ist rein theoretisch jetzt der Versuch anzutreten. Und das werden wir auch schaffen, eine soziale weltweite Hotelkette zu machen. Ein soziales Angebot zum Sheraton oder so. Weil, don't get me wrong, Sheraton, aber keine Story. Also, was ist die Story? So, also, das ist, dann geht es um Design. Aber der Ownership-Gedanke, das gehört Venture Capital Fonds. Das gehört 1%, den quasi genauso viel gehört wie 50% der Welt. Dass das zu Spaltung führt, ist völlig klar. Und das ist der größte Paradigma-Shift und, glaube ich, auch der größte Impact, den Vibo Con Aqua hat, den Leuten zu zeigen, ey, du kannst auch gründen und da etwas Soziales integrieren. Und das Letzte, was ich jetzt noch sage, ist, das Entscheidende ist, dass du es am Anfang machst. Du kannst, wenn du in dieses Venture Capital, Investoren-Game, Startup-Game und so reingehst, du kannst es nur am Anfang klatschen. Du kannst es nicht am Ende. Wenn du einmal ins Investoren-Game bist, du gefickt, excuse my French, aber du So, du wirst getrieben von diesen Investoren. Keine Chance. Die wirst nie wieder plätschen können. Du kannst einen Exit machen, danach spenden ohne Ende. Yo, klar, fällst du aber auch emotional in ein Loch, kann man sich auch mit beschäftigen und so. Und dann ist auch die Frage, ob du nochmal ein Unicorn gründest oder nochmal whatever. So, ne? Oder einfach dann chillst auf irgendeiner Yacht, was völliger Waste of Money ist. Aber egal, ihr wolltet ja noch bestimmt andere Fragen stellen.
Können wir uns so verkürzen und sagen, so, ihr versucht auf der einen Seite durch ganz unterschiedliche Aktivitäten Geld reinzuholen, was ihr auf der anderen Seite für das Thema Wasser, für das Thema Hygiene quasi dahin leitet, wo es nötig ist. Wäre das so ein?
Das wäre die nicht neurodivergente, strukturierte Antwort gewesen auf deine eigene Frage, ja.
Okay, verstanden. Das sind ganz viele spannende Dinge und natürlich haben wir uns vorhin dann noch damit auseinandergesetzt. Das Musiklabel ist mir vorher nicht untergekommen, die anderen Dinge schon. Du hast gerade schon von dieser Businesswelt gesprochen, eher so in Richtung Investoren und so weiter, aber jetzt grundsätzlich, all das, was du machst, ist ja ein Versuch oder ein sehr erfolgreicher Versuch, Aufmerksamkeit für eure Themen zu bekommen. Das heißt, du bewegst dich ja, auch jetzt mit diesem Podcast und mit allem, was du eigentlich nach außen machst, ganz oft in Umfeldern, wo man das Gefühl haben könnte, so jeder, der da sitzt, also inklusive Christian und mich eingeschlossen, wir könnten viel, 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 viel mehr machen, als wir tun. Wir tun sich
alle
einiges Gute, alle können das. Wie gehst du damit um, dass du eigentlich ja immer Leuten gegenüber sitzt, wo du sagst, naja, ihr könntet, schön, dass ihr Dinge macht, aber ihr könntet ja viel, viel mehr machen.
Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage. Ich versuche gar nicht in diese Frage und diese Ebene reinzukommen. Erstens finde ich Konjunktiv das langweiligste der Welt, weil dann bin ich in so Möglichkeitsfenster oder so. Ich will ja Dinge kreieren, also rede ich im Präsens, was wir jetzt gemeinsam machen. Das Zweite ist, in dem Moment, wo ich sage, du könntest viel mehr, werte ich ihn eigentlich ab. So implizit ein bisschen. Abwerten ist nie geil. Überwerten, überhöhen ist auch nie geil. Begegne ihm ganz normal so und frage ihn einfach, was willst du machen? Und ich habe hier ein buntes Potpourri an Ideen. Und ey, ob der nur unser Klopapier oder halt eine große Spende, mein Gott, natürlich ist die große Spende, hat einen größeren Impact und so weiter. Und ich bin ja auch nicht dumm und natürlich versuche ich beim Milliardär gehe ich wahrscheinlich eher auf das Bohrgerät, das 8 Millionen kostet und nicht nur, ey, kannst du vielleicht eine 5 Euro Klopapierpackung kaufen, aber letztendlich, hey, auch die 5 Euro Klopapierpackung, das ist ja auch Teil der Wahrheit, außerhalb von Elon Musk und der Liga und selbst Elon Musk, muss man ja auch ganz genau differenziert sagen, sein ganzes Geld hätte ja auch nicht 400 Milliarden rumliegen. Das heißt, das Thema ist so groß, dass einzelne Moves gar nicht reichen, sondern es geht um strukturelle Veränderungen innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Gesellschaft. Also, und die zu erzeugen, die schaffst du aus meiner Sicht eher spielerisch, freudvoll, holst du die Leute mit rein, als dass du ihnen auf die Fresse haust und sagst, wie viel mehr sie doch machen könnten. Und vielleicht gibt es auch, Entschuldigung, nur das, auch das ist ja in der Klariatur der Ansprachen von gemeinnützigen Aktivistinnen und so weiter, muss es wahrscheinlich auch die geben, die genau das machen. Das ist halt nur nicht unser Ansatz. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das für mein Leben ja auch ganz viel positive Energie, weil dadurch, dass ich niemanden versuche, so richtig auf den Sack zu gehen, geht mir halt auch niemand so richtig auf den Sack. Das ist ja auch, muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja ein Gegenspiel. Ich kriege in echt sehr viel Liebe, was auch mit meiner natürlich männlichen gelesenen Existenz zu tun hat. Weiblich gelesene Freundin von mir, ich meine, Luisa Neubauer macht natürlich jetzt nochmal ein bisschen was anderes oder Luisa Schneider oder Luisa Dellert oder wie sie alle heißen, da gibt es so viele, die kriegen natürlich sehr viel mehr Hass ab. Das ist auch Teil der Wahrheit. Als Mann habe ich es halt sehr, 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 sehr leicht. Ich bin halt maximal privilegiert in meiner Position. Und mit Privilegien kommt halt Verantwortung. Und maximal privilegierter ist dann maximal Verantwortung auch.
Eine gute Frage, die ich mir vorhin tatsächlich nicht gestellt habe, wie das wäre, wenn du eine Frau wärst mit der Authentizität und auch teilweise Brutalität, wenn ich das so formulieren darf, mit der du unterwegs bist. Ne?
Es wäre nicht gegangen. Nicht in der Form. Allein schon mit ADHS müssen falsch, aber meistens, guck mal, es gibt den Zappel-Philipp. Es gibt nicht das weibliche Äquivalent. Es gibt die Rabenmutter, aber es gibt nicht den Rabenvater. Ich wurde noch nie gefragt, wo meine Kinder sind. Ja, wo sind denn jetzt meine Kinder? Ja, also, fragt mich keiner. Niemals. Heute Abend würde mich kein einziger fragen. Wäre meine Frau da, würden safe irgendwelche. Hast du nicht Kinder? Wo sind die denn eigentlich? Eine Freundin von mir, ich liebe sie dafür, die sagt immer, wenn sie das gefragt wird, sagt sie, die habe ich im Keller eingesperrt. Das ist so geil, weil es so in die Fresse ist, dass wie wenn Leute mich fragen, hey, warum trinkst du keinen Alkohol? Und sage ich, ey, keinen Bock, aber wir können gerne Heroin spritzen. So, dann gucken die Leute auch so kurz einmal so, ja, weil, so what? Also so, und ich glaube, das sind so genauso Themen, wenn es dann auch, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen und so weiter, ey, macht eure Hausaufgaben so, man darf genug sagen, man sollte nur keine Menschen beleidigen, so, sondern man sollte die Menschen mitdenken, das nennt sich Empathie und das muss ein Schulfach sein. Und da sage ich jetzt bewusst mal muss, weil wir brauchen andere Kompetenzen. Wir brauchen in der Zukunft andere Kompetenzen.
Also eine wunderbare Überleitung eigentlich. Ich meine, unser Kern sind ja die Future Skills, sind ja die Kompetenzen. Ich bin Headhunter, so ich vermittle Menschen in Jobs. So, und ich wünschte mir auch nur einen Bruchteil derer, die ich vermitteln dürften, so authentisch in ihren Jobs sein, wie du von außen gefühlt authentisch in deinem, und am Ende des Tages ist es ja ein Job, bist und sein kannst und sein darfst. Wie siehst du das Thema Authentizität? Hast du das Gefühl, weil wir eben jetzt auch so dieses Business-Umfeld drüber gesprochen, hast du das Gefühl, dass die um dich herum auch authentisch sein können? Oder hast du das Gefühl, dass das eigentlich ein Privileg ist, dass du dir auch irgendwie ausbedungen hast und in der Art und Weise, wie du eben deinen Job machst, da so reingewachsen bist?
Ich glaube schon, dass die Menschen um mich herum auch sehr authentisch sein können. Ich glaube trotzdem, dass du als Gründerpersönlichkeit immer mehr Rechte hast wie alle anderen in der Organisation. Das ist sowohl beim Benji so, wir können arbeiten, wo wir wollen, wir können arbeiten, worauf wir wollen. Ich habe noch nie einen Urlaubsantrag gestellt. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, also ich verhandle aber auch den Arbeitsvertrag mit mir selber. Auch das ist Teil der Wahl, weil oft wird ja dann dieses Gründen gerade auf in so einer LinkedIn-Bubble und so voll abgefeiert und so als der neue Rockstar-Bullshit und so. Und ey, Gründen ist auch das größte Arschloch der Welt, weil wenn du was gegründet hast, wirst du das nicht mehr im Normalfall abgeben, es sei denn, du machst es limitiert. Aus meiner Sicht Einbahnstraßen-Exit-Move. Kannst du machen? Ich glaube nicht dran. Für mich ist Gründen sowas wie ein Baby und das willst du nicht abgeben, sondern du veränderst die Beziehung zu diesem Baby. Irgendwann nabelt sich das ab, nennt sich Pubertät, wichtig, dass die dich dann auch scheiße finden und so weiter. Dann machst du die Reintegration, irgendwann bist du Opa und so weiter und du begleitest aber die auf ihrem Leben. Und für mich ist Erfolg zum Beispiel, wenn meine Kinder weniger Therapie brauchen wegen mir, als dass sie mehr brauchen. Ja? Und natürlich, wenn man jetzt so eine klassische Arbeitswelt anguckt oder Corporate, ich gebe euch das Paradebeispiel, ich mache es einfach mal, das war das Härteste, was ich seit Jahren gehört habe von einem Unternehmensberater, der gesagt hat, Micha, 30% meines Jobs ist andere ficken im eigenen Unternehmen, 30% ist zu checken, wann die mich ficken wollen, 40% ist Arbeit. Das sind dann diese E-Mails, wie wir besprochen haben. Ich halte nochmal fest. So, das sind 60%. Wenn du jetzt bedenkst, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, ich habe noch nie meinen Arsch gecovert bei Vivo Con Aqua. Ich weiß, dass ohne Benji und dieses Urvertrauen und wir sind dann befreundet, wäre ich sicherlich ein paar Mal rausgeflogen und auch zu Recht. Ich habe Quatsch gemacht, Milan Togelli haben mir Minus gemacht bei der ersten, bestimmt 2000 Euro, das war damals sau viel Geld, das ist auch jetzt noch viel Geld, das ist ein Fünftel vom Brunnen, der 1000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, also, aber natürlich jetzt 2000 Euro einen anderen Wert wie damals. Warum ich das sage, ist innerhalb dieser, wenn du dir jetzt diese Unternehmensberatung anguckst, die beraten ja die ganze Gesellschaft, also die ganzen Top-Dings. Dann weißt du auch, warum unsere Gesellschaft so am Arsch ist. Und deine Frage trotzdem versuchen zu beantworten ist, du hast halt in so Corporates wenig Raum für wirkliche Innovation. Du hast wenig Raum für ganz ehrliche Begegnungen, also wer bin ich und mit was alles hier. Wenn ich nur mal so neurodivergente Brains wie meinen nehme, dann hast du wenig Auseinandersetzung damit. Das heißt, du hast oft Leute in Positionen, wo sie vielleicht auch gar nicht so gut sind. Auch das hatten wir. Du nimmst die Leute nicht so gut mit auf eine Reise, weil sie müssen immer in diese Korsetts packen. Sie müssen in die KPIs oder OKRs oder in die Reportings passen und so weiter. Und du hast ganz viel Arbeit, die eigentlich nur gemacht wird, um irgendwem zu dienen, aber die gar nicht per se einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Wenn du jetzt an sich als Unternehmen oder Organismus gesellschaftlichen Mehrwert in den absoluten Fokus stellst, passiert etwas, da passiert ein Shift sozusagen in der Identifikation der teilnehmenden Leute. Das sind auch ein paar Unternehmen schaffen das, wenn sie einen großen Family Tribe hinkriegen und so. Und dann reißen sich die Leute, wenn sie wissen, wofür sie arbeiten. Das ist auch das Problem, ey, Friedrich Merz, wenn du das hörst, ja, Bruder, hör mal zu, ja. Guck mal, deine Aufgabe ist, eine Vision zu offerieren. Und dann müssen wir auch nicht über Teilzeit und die ganze Quatsch reden, ja, und so. Das ist eh Quatsch, guck dir die Zahlen von Teilzeit an, wer sind es, vor allem Frauen. Aber da will ich gar nicht rein, aber deine Aufgabe, Friedrich, Bruder, wenn du es hörst, ja, ist eine Vision für dieses Land zu offerieren. Und dann arbeiten sich die Leute auch den Arsch ab. Egal wer hier ist, so, dass ich so, und das ist das, was fehlt. Da ist keine Orientierung, keine Guidance, wohin geht die Reise. Ja? Da ist Lobbyarbeit, Katharina Reiche, das checkt jeder, das liegt jeder. Das ist ja aber auch in ihrer DNA, wo sie herkommt. Was erwartest du? So, und dann folgt dir niemand sozusagen. Weil letztendlich geht es ja auch um Leadership. Und was haben gute Leaders gemacht? Die sind immer vorne weggegangen. Die waren neben dem Fahnenträger im Krieg sozusagen. Die sind mit in den Krieg. Und ich will nicht in den Krieg ziehen. Don't get me wrong. So, nur ich will natürlich Leute haben, denen ich glaube, dass sie das, was auch mal wehtut, was nervt, auch gefühlt haben, dass sie es verstehen, wenn sie es einer anderen Person zumuten.
Das, was du eben gesagt hast, hast du ja an dir selbst auch exekutiert. Nämlich du hast gesagt, so, ich war in der Geschäftsführung von Viacon Agua und das bin ich nicht, das kann ich nicht. Also gehe ich raus, heute bin ich Joker. Und heute ist ja das, was du für Viacon Agua leistest, genau das, was du hier ausspeicherst, deine Kreativität, deine 120, 150 Gedanken pro gefühlter Sekunde, die du raushaust und wahrscheinlich auch vorne weggehen und die Leute eben mit antreiben und ihnen einfach ja, dieses Aktivitätslevel hochhalten und das kannst du, ne? Kann man das so sagen?
Ja, also ich war einmal Geschäftsführer von Viacon Agua Arts GmbH, das war quasi das, was mit der Millantor Gallery wir gebaut haben, das war nicht clever, so Steuerschulden und so weiter, das war nicht gut. Und ich war einmal Vorstand der Stiftung, da bin ich dann rausgegangen letztendlich, weil wir dann auch dreiweise Dudes im Vorstand waren, wo ich dachte so, ey, ich kann nicht auf der einen Seite, ne, walk the talk ist halt Authentizität, das war ein Grund. Der zweite Grund war, ich habe einen Vertrag unterschrieben, die Baukosten sind bei der Villa Viva um 2,5 Millionen gestiegen oder so. Ich habe den Vertrag nicht gelesen. Ich habe Benji vertraut und das ist voll okay, der Vertrag wird gut sein. Also ich habe ihn bis heute nicht gelesen. Ich werde ihn auch nie lesen. So, und das war aber dann trotzdem, wo ich zu Benji gesagt habe, ey, du brauchst da eine andere Qualität in der Dings. Wir brauchen da eine andere auch Tiefe, weißt du, wo du sagst, ey, bei Punkt 46a ist noch, wenn wir das noch shiften, passiert was und so weiter. Und das so, und dann kommt natürlich bei mir auch hinzu, dass diese ganzen Sachen, die dann Tätigkeiten eines geschäftsführenden Vorstands sind, ja vor allem auch Worst-Case-Analysen. Das sind klare auch Verantwortlichkeiten im Bereich HR und so weiter. Ey, ich habe mich noch nie mit jemandem hingesetzt, wo siehst du dich in 3 Jahren? Ich weiß nicht, was ich in 3 Minuten mache. Und deswegen, und das ist ja das Geile, auch mal zu checken, nur weil ich so bin, heißt es ja nicht, dass alle so sein wollen. Ich hatte es mit einer Kollegin, es war für mich ein Aha-Moment, aber sie hat gesagt, Micha, ich könnte keine Minute deinen Job machen, keinen Tag würde ich es machen wollen und so. Und sie hat halt den ganzen Tag Excel und sie liebt halt Excel. Ich gucke seit mindestens 10 Jahren nicht mehr in Excel rein. Ich mache keine Excel auf, ich mache nichts mehr, wo ich weiß, das ist nicht, entspricht nicht ansatzweise meinen Stärken und so weiter. Und das, was ich jetzt hier mache, ist einfach labern. Du stellst Fragen und ich versuche nicht dumm zu antworten. Das ist Öffentlichkeitsarbeit, mache ich. Nur das, was mir wirklich Spaß macht, ist weißes Blatt Papier und dann etwas mit Menschen kreieren, aufgrund deren Potenziale und den Möglichkeiten, die das Viacon Agua System gibt. Und dann ist die Frage, und das ist eigentlich dieser Walt Disney Raum 1, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wie Walt Disney die Ideenfindung macht. Und Geschäftsführer, Vorstände müssen eigentlich eher in Raum 2 oder 3 arbeiten. Kritiker, Realisten und so weiter. Ich will in diese Räume gar nicht rein. Wenn ich Meetings sehe mit 6, 7, 8 Leuten, dann ciao Kakao oder ich mache irgendwas parallel anderes. Weil ich glaube nicht, dass da irgendwas, dieses Innovationsfeld da ist. Sondern ja, das kommt eher in anderen Räumen.
Ich habe gelesen oder gehört in einem anderen Podcast, dass du irgendwie mit deiner Frau auch, was ich großartig finde, eine Aufstellung gemacht hast, wer was macht im Privatleben, im Haushalt. Und du dann irgendwann gesagt hast, okay, dann übernehme ich die Steuererklärung. Und dann war festgestellt, dass okay, das ist irgendwie auch nicht das Richtige.
Also und da muss man fairerweise sagen, sie hat mich da rein, weil ich keine, sie hatte das Gefühl, dass unsere Care-Arbeit Mental Load falsch verteilt ist. Und danach war es auch ganz offensichtlich, weil wir es mit Stunden hinterlegt haben und die Aufgaben, die jährlich, halbjährlich, monatlich, wöchentlich, täglich sind, quasi analysiert haben. Und im ersten Jahr haben wir es dann einfach verteilt und im zweiten Jahr dann aufgrund zum Beispiel Steuerschulden haben wir es dann mit mit Skills dahinter gepackt. Seitdem macht sie die Steuer, ich mache Gesundheitssystem, weil mein Papa war Arzt, meine Schwester ist Ärztin, ich bin Sanitäter, ich navigiere mit Ärzten völlig authentisch, natürlich. Aber eine Steuererklärung ist für mich halt Amoklauf.
Kommen wir zum Thema Empathie, was du auch immer wieder herausstellst, und es müsste Schulfach sein. Wie würdest du das denn im Unterricht verankern?
Ich würde mit denen eine tiefe empathische Reise versuchen zu machen, wo sie sehen, also guck mal, ich habe 13 Jahre ein Gymnasium besucht, dann sie 13 Jahre fast studiert an verschiedenen Universitäten, um dann scheinfrei abzubrechen. Habe in jedem Podcast diese Geschichte erzählt, weil es eine gute Geschichte, 13 Jahre, 27 Semester zu studieren, um scheinfrei abzubrechen, ist immer ein Lacher, weil natürlich das auch für viele Leute so einfach nicht so, die können es nicht nachvollziehen, dass man so lange studiert hat und dann ist man in dieser Langzeitstudenten-Schublade und das finden alle schon lustig. Irgendwann in Uganda hatte ich die Reflexion, dass ich gedacht habe, alter Scheiße, Alter, du kokettierst mit diesem Studium. Du hast eine der besten, ich meine Uni Heidelberg, Uni Nottingham und Uni Hamburg sind Elite-Universitäten. Das ist top of the pops. So, ohne dass ich da irgendwas krass intellektuell gelernt hätte, außer dass man, wo man sich Informationen zuzieht. Was ich aber sagen will, ist, der Wert einer Bildung und Zugang zu Bildung ist mir in Uganda klar geworden, wo ich natürlich in Räumen war, wo 100:1 die Quote ist auf den Lehrer, wo du ein Schulbuch hast, wo du repetitiven Unterricht hast, so, also gar nichts mit, sag ich mal, out of the box oder whatever. Und da ist mir einfach bewusst geworden, fuck, Alter, wie, was für ein Zugang zu Bildung, was das für ein Geschenk ist auch und was für ein Privileg das ist. Und solche tiefen empathischen Reisen würde ich jetzt in einer anderen Dimension versuchen, Kindern zu ermöglichen, damit sie sehen, hey, yo, es ist nicht überall so. Und dann natürlich einen Möglichkeitenraum, also dass Kinder kreieren dürfen. Meine Tochter kommt auf geile Ideen, die hat neulich, das fand ich super geil, da kam sie mit einem Marketingkonzept an für Papa, Toiletten, wenn die Leute sich nicht die Hände waschen, dann werden die automatisch abgeschlossen, dann geht eine Alarmanlage los. Geil, Alter, da kommt die mit 8 um die, oder 7 war sie damals, oder 6 sogar, um die Ecke, weil sie meinen Job kennt, weil sie versteht und dann sozusagen gesehen hat, wie wir Milan Togeli machen oder Villa Viva und dann kommt sie mit ihrem auch sehr wilden Hirn auf so eine Idee. Ich glaube schon, dass du da ganz anders arbeitest. Dafür brauchst du aber Raum, dafür brauchst du auch ein bisschen Potenzial, dafür brauchst du eine andere Schulbildung, dafür brauchst du andere Schulräume. So das ganze System, guck mal, das ist mein Problem letztendlich, ist, wir brauchen radikale Systemswitches. Und dann natürlich, wenn man das sagt, dann werden alle immer so, ja, so. Aber wenn du nur das Bildungssystem nimmst, das kommt von Otto von Bismarck. Ja, und der ist 1870. Fun Fact, es gibt mehr Statuen in Deutschland von Otto von Bismarck als von Frauen, ne? So, und das ist eigentlich nicht lustig, deswegen Fun Fact ist falsche. Aber long story short, das Bildungssystem kommt von ihm. Was hat der gebraucht? Der hat linear denkende Menschen gebraucht, die voll okay waren mit im Krieg ziehen. Das Bildungssystem, das wir brauchen, ist ein anderes. Das heißt, du musst fundamental an die DNA und die Konzeption dieses Bildungssystems ran. Und da reichen, glaube ich, einzelne Nuancen nicht mehr. Und das ist auch so im Wirtschaftssystem. Das kommt von Morgan Freeman, 70er Jahre, ja. Und es ist auf Wachstum ausgelegt, aber das funktioniert halt nicht. Du musst wie die Skandinavier so eine Fondsstruktur bauen für soziale Innovationen, für Gesellschaft, dass langfristig das Geld für die Menschen arbeitet.
Weil wir arbeiten für Geld. Das ist Bullshit. Das Geld muss für uns arbeiten. Das ist doch völliger Schwachsinn. Wir drehen doch, haben das doch ad absurdum geführt. Und das ist jede Industrie, jede Genre, wenn du es runterbrichst, haben wir ad absurdum geführt.
Aber das, also, was mir totalen Mut macht, ich meine, genau wie bei dem Thema Wasser, vor der Website habe ich, dass 696 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt, wo man erstmal sagt, so, ja scheiße, wie will man denn da was ändern? So, ihr habt gesagt, ja, ist doch scheißegal, wir ändern es einfach, wir fangen an, wir machen und wir tun. Genauso mit dem Thema Bildungssystem, ne, wo man jetzt irgendwie auch sagen würde, naja, da jetzt was zu ändern, wie willst du das denn machen? Da musst du irgendwie alles komplett auf links drehen. Aber auch da wieder den Ansatz eben zu sagen, okay, ist doch egal, machen, starten, loslegen. Aber es ist ja leider kein Thema für euch, ne? Oder für dich.
Ja, ich fange schon an, mich jetzt nochmal neu zu fokussieren. Im Sinne von, ich habe zu viel gemacht, zu viele verschiedene Projekte. Ich will den Impact noch erhöhen von Vivo Con Aqua und deswegen werde ich ein paar Liebhaberprojekte nicht mehr machen, wo der Impact einfach nicht so groß ist. Und ich werde sicherlich jetzt nicht in Bildung reingehen. In großen Dimensionen. Das, wir machen ja auch Bildungsprojekte und so weiter. Ich glaube aber, die Leute gibt es da draußen und letztendlich geht es ja darum, sie zu inspirieren. Ludwig von Live Teach Us macht schon sowas, wo Leute aus der, die einfach ihre Zeit spenden und dann, ich bin da auch dabei, dann gehst du an eine Schule und dann, wenn ein Unterricht ausfallen würde, weil es keine Vertretungslehrer geht, dann kommt jemand von Live Teach Us sozusagen, den könnt ihr hier auch mal einladen, geiler Typ, richtig smart, das Ding wird durch die Decke gehen langfristig, weil es einen genau richtigen Case trifft, aus einer Challenge heraus, etwas transformiert, so, ein ganz junger Typ, das heißt, die Leute gibt's, so, das Schöne und warum ich dafür werben will, ist, das einfach zu machen, weil es einem selber gut tut. Ich glaube wirklich, dass mein Glücksindex scheiße hoch ist und es liegt daran, weil ich liebe, was ich mache, weil ich eine hohe Selbstwirksamkeit habe und weil es am Ende alles Sinn macht. Selbst als ich besoffen auf Musikfestivals 9 Jahre gelebt habe, hat es Sinn gemacht, weil ich am Ende Leute wie Vivo konkretisiert habe.
Wenn man das Thema Innovation bei euch sieht, und jetzt mal bewusst, nicht nur bei dir, sondern bei euch, wie funktioniert das? Wie generiert ihr Ideen? Gibt es da Prozesse bei euch? Oder ist das irgendwie ein Ergebnis von kreativem Ausprobieren? Also wie entsteht bei euch Neues? Wie entsteht bei euch Innovation?
Die meisten, die schon mal so ein, lass mal so ein Brainstorming einfach out of the box denken machen und so, kam da wirklich was raus? Die meisten dieser Workshops würde ich sagen, boah, also das muss schon richtig geil gemanagt werden und wie sagt man da in so einem Workshop?
Moderiert werden und
durchgeführt werden, damit da was Geiles rauskommt. Meistens kommen doch die Leute, die dann da sitzen, auf die gleichen Ideen. Warum? Weil sie die ganze Zeit da sitzen, weil sie die ganze Zeit in der Automobilbranche und so weiter. Ich glaube, die hohe Innovationskraft liegt, wenn du verschiedene Bubbles miteinander verbindest. Ich würde bei jedem Innovations, ich würde 2 Künstler, 2 Musikerinnen, 1 Autorin, whatever, irgendwas Kreatives, Wildes, die gar keine Ahnung hat von der Automobilbranche reinjagen. Ich würde immer für Disruption, Innovation, immer Leute, die gar keinen Plan haben, weil die stellen andere Fragen. Hey, warum braucht es 4 Reifen? Warum braucht denn das ein Lenkrad? Warum transportiert denn das im Durchschnitt immer nur 1 Person? Whatever. Warum steht 96% der Zeit still? Was können wir da machen? Die würden andere Fragen stellen, so. Und ich glaube, da entsteht Innovation. Guck mal, wenn du dir anguckst, Wasser in Flaschen abzufüllen, war nicht krass innovativ. Das sozial zu machen, immerhin eine kleine Disruption. So, Pfandbecher sammeln, yo, lucky punch gewesen. Mill & Gallery Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, Kunst- und Fußballstadion, die Fläche zu nutzen, um sie mit Kunst aufzuladen, dann Menschen reinladen und so weiter. Das heißt, eigentlich haben wir immer nur verschiedene Bubbles, verschiedene Tasten, verschiedene Spielwiesen miteinander verbunden. Und dadurch entsteht automatisch irgendwann etwas Innovatives und Neues.
Erkennst du irgendwie so mit der bestimmten Zeit dann auch so Muster, wo du sagst, um Menschen für die soziale Sache zu gewinnen, gibt es ein bestimmtes Muster? Ist es Disruption oder ist es die Bekanntheit? Ist es das Laute oder wie auch immer? Also gibt es bestimmte Muster, um Menschen für die soziale Sache zu aktivieren?
Ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich, weil es gibt laute Menschen, leise Menschen, kleinlaute Menschen. Und der New York Conagua CI, das ist das Beste, was von einer Agentur jemals kam. Leise, laut, kleinlaut. Zu sprechen. Ich glaube, deswegen gibt es da, holst du Menschen unterschiedlich ab. Den einen flashst du völlig mit so einem Social Business Case wie die Villa Weber. Der findet es absurd geil, dass du so ein soziales Gasthaus bauen kannst mit einem 40 Millionen Volumen, wo du 6 Millionen fundraised von Villa B, Yandile und Co. Den anderen flashst du mit Pfandbecher sammeln. Den anderen flashst du mit Universal Language Approach, dass du in den Projektländern die Projekte über Kunst, Musik, Schabernack, Tanzen und so weiter kommunizierst. Den nächsten flashst du über unsere Datenbank, IT, ne, dieses Tinder-Match für die Ehrenamtlichen. Den anderen über das Wasser, weil es so ein, das ist ja letztendlich wie ein flüssiger Flyer, der Geld macht. Also das ist ja auch nochmal zum Verständnis, das ist ja quasi, du aktivierst Leute, inspirierst sie, baust ein Unternehmen und das macht Profits. Und die Profits gehen in die Gemeinnützigkeit. Also das, den anderen eher so ein Marketier-Mensch, den OMR so Standard quasi Gästin, die flasht du halt vielleicht mit der What is Human Right Kampagne, weil sie so wiederkehrend ist, weil die Bildsprache so klar ist, weil es simpel, sexy, strukturell ist und weil das Name-Dropping bis zum Arzt geht. Das heißt, ich glaube schon, dass die Vielschichtigkeit entscheidend ist, die Leute abzuholen. Und du wirst auch nicht alle abholen.
Wie wichtig sind denn solche Themen wie zum Beispiel Humor oder eben halt Spaß haben? Das ist ja auch gesagt, haben, es geht da hauptsächlich darum, positiv miteinander umzugehen und Freude auch ruhig mal zu verbreiten in dieser Zeit heutzutage. Sind das unter anderem eben halt auch Hebel, die ihr einsetzt, um die Projekte auf die Straße zu kriegen und natürlich auch Menschen hinter die Fahne zu bekommen?
Das Thema, dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder anderen Menschenrechten wie Sanitärversorgung oder Pressefreiheit oder whatever, jeder Hörerin da draußen weiß das. Das heißt, wenn ich das repetitiv einfach die ganze Zeit wiederhole, inspiriere ich niemanden damit. Das heißt, mein Ziel ist schon, dass die Leute, jetzt kann ich das klar benennen, damals bin ich reingestolpert und habe einfach gemacht, aber jetzt kann ich schon klar benennen, mein Ziel ist, dass ihr mindestens ein, zweimal gelacht habt. Das mache ich schon ganz bewusst, da Jokes einbauen, damit es leichtfüßig ist, damit es in Erinnerung bleibt, damit die Leute danach sagen, ey, wie knacker, ey, der Typ wirklich Vogel. Und in Erinnerung bleibt. Und so. Das ist das Erste in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die brutal wird. Weißt du, so, ich habe ja auf Musikfestivals wirklich viel Zeit mit auf Musikern verbracht. Die treffen ja tausende Leute. Ich muss ja beim Clouseau schaffen, innerhalb von einer Minute in Erinnerung zu bleiben. Das ist der Grund, warum ich Ed Sheeran, Billie Eilish, wenn ich solche Superstars treffe, dem bringe ich eine Klopapierpackung mit. Warum? Die kriegen alles in den Arsch gesteckt, aber Klopapier machen sie selber. So im wahrsten Sinne des Wortes, also kriegen sie normalerweise nicht, das bleibt hängen, alles klar, okay, krass, das ist der Vogel, der mir Klopapier geschenkt hat. So, du, ne, so Aufmerksamkeitsökonomie ist schon Teil des Ganzen, was du einmal dann auch so crashen musst, so, und um in Erinnerung zu bleiben, weil du hast nicht viele Calls.
Diversität ist ein großes Thema generell, also bei dir sowieso und auch bei euch natürlich als Organisation, als Kosmos. Ne? Ist ja nicht die Organisation, sondern es ist ein großer Kosmos verschiedener Projekte. Wie stellt ihr denn bei euch sicher, dass diese Diversität insgesamt in dem Kosmos, aber auch bei den Projekten gelebt wird und dass auch unterschiedliche Ansichten durchaus auch zugelassen werden?
Das ist ein Riesenherausforderung, würde ich ganz klar sagen, weil wir sind viel deutscher, wie wir gerne sein wollen würden. Also gerade Benji und ich, glaube ich, also Benji hat lange in Südafrika gelebt. Ich habe in L.A. ein bisschen gelebt, in Kapstadt 3 Monate, in Barcelona ein Jahr. So, ich würde schon vom Verständnis sagen, dass ich mehr Global Citizen sein will, als ich vielleicht bin, weil ich bin dann doch die meiste Zeit auf dem deutschsprachigen Raum unterwegs. Auch das ist Teil der Wahrheit. Nur ich versuche bei der Konzeption schon international zu denken, auch wenn die letzten Jahre auch durch sehr Fokussierung wieder ein bisschen mehr Stress und Druck finanzieller Art dadurch schon mehr Fokus auf Deutschland war. Und so, weil das ist einfach unser Kerngeschäft und das ist die Basis von allem, was wir machen, auch im Ausland. deswegen ist diese Diversitätsfrage kompliziert und du musst auf ein paar Layers reingehen. Ich glaube, strukturell die einzige Chance ist, für uns Unternehmen, Organisationen im Ausland zu gründen. Nur wenn die Organisationen auch ein African Vibe, Heritage und so weiter haben, hast du eine Chance, eine afrikanische Perspektive strukturell reinzubauen. Weil sonst kannst du vor ein paar, sag ich mal, African Diaspora People hier in Deutschland arbeiten für die Organisation. Aber dann kommt auch das eine ist, an welchen Stellen arbeiten sie? Sind sie wirklich im Management Board oder arbeiten sie in unten mittlerem Management oder darunter? So, und deswegen glaube ich, die Königsdisziplin liegt daran, Viva Con Agua, Villa Viva, unsere verschiedenen Entitäten, die dann halt auch funktionabel sind, in den Ländern zu gründen, um die, sag ich jetzt mal, kulturelle Diversität zu erzeugen. Dann reden wir noch nicht über eine Altersdiversität. Ist auch noch ein Thema. Uns tun alte, seniorige Menschen sehr gut. Und wir sind aber jetzt auch schon wieder 40. Das heißt, wir müssen auch wieder an junge 20-Jährige, freue ich mich richtig, für 2 Monate so ein BHU oder so, Elite-Uni, 19-Jähriger, der macht ein Praktikum bei mir. Ich habe da mal einen Vortrag gemacht. Die gehen alle auf Venture Capital, auf Fonds und so weiter. Und ich habe den Einlauf gegeben und gesagt, ey, bitte, ihr müsst was Soziales gründen, weil ihr seid die von der Ausbildung, die Elite, der kommt für 2 Monate. Da freue ich mich drauf, weil dadurch kriege ich wieder eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Knowledge kommt wieder rein. Dann hast du noch nicht die sexuelle Diversität, Menschen, die sich nicht in Mann, Frau lesen oder unterschiedliche Geschlechter präferieren etc. Also da sind so viele Diversitätsgrade, dass es echt komplex ist, da einfache Aussagen oder auch einfache Call to Actions zu machen. Das allein so, ich hatte es mal mit einer Freundin, die ist sehr gut in diesem Thema, ich gefragt, ich habe irgendwann so diese ich habe mit Bewerbung eigentlich nichts zu tun, aber ich habe mir mal von einer Stelle so die Bewerbungen reingezogen, es waren 110 Bewerbungen und so. Und dann, hey, es waren alles Allmanns. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, Helene Fares, wundervolle Person, sehr smart. Hey, warum bewerben sich nur Allmanns? Und sie so, guck auf die Ausschreibung, guck auf dein Team. Sozusagen natürlich die, ne, wenn du dann im Management Board, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel aus dem Vorstand dann raus bin, dreiweise Dudes hast, dann yo, dann ist es kein Safe Space vielleicht für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so gelesen werden. Und ich glaube, das ist schon auch Teil der Wahrheit. Und auch da verlierst du dann Potenzial, weil unterschiedliche Menschen kommen auf unterschiedliche Ideen. Und dann reden wir noch nicht über autistische Menschen oder Menschen mit ADHS oder Menschen mit whatever, anderen Skills, Beeinträchtigungen, Privilegien, whatever. Das allein das Thema ist wahrscheinlich ein kompletter Podcast. Und allerdings sollte ich den nicht machen, weil davon habe ich zu wenig Ahnung.
Das, was ich eben rausgehört habe bei dir, war, dass du sagst, na, eigentlich fehlt uns das zu einem Teil, weil wir eben eine deutsche Company sind. Wie wichtig wird das in der Zukunft sein, nach deiner Meinung, dass wir eben uns viel mehr nach draußen hin vernetzen? Und was wird uns das dann bringen? Wie wird uns das als Gesellschaft helfen?
Ich glaube, es wird sogar eher eine Rückbesinnung auf lokal geben. Ich glaube, es wird eher wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen, seine eigenen Hausaufgaben zu machen und in seinem Umfeld zu wirken. Ich glaube, dass auch eine sehr privilegierte Situation ist, einfach im Ausland leben zu können. Das können nur ganz wenige. Das können wahrscheinlich auch nur die oberen 5%, 10% vielleicht, die einfach dann mal ein Jahr in Singapur oder ein Jahr da oder hier oder so. Von daher weiß ich das gar nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, vielleicht auch mit KI und VR und wie das alles Ding heißt, du wirst relativ leicht durch Uganda traveln können am Computer. Du wirst ein Verständnis dafür haben können. Ich glaube, es geht eher darum, diese Räume zu kreieren und den Leuten klarzumachen, dass nicht alles, was sie hier bekommen, for granted ist. Und ein bisschen mehr Demut wieder einmassieren in unsere Gesellschaft. Ich weiß es auch noch nicht. Für mich ist das Essentiellste, da irgendwie eine gewisse Form von dieser Demut den Kids mitzugeben.
Finde ich überraschend, dass du so antwortest, weil das, was ich bei dir mal wieder raushöre, ist eigentlich, dass die Erfahrung, die du im Ausland gemacht hast, für dich auch essentiell ist.
Absolut, absolut. Hey, ohne die ganzen Reisen, never ever. Nur ich glaube, diese Reisen musst du irgendwann nicht mehr so richtig machen, weil du andere technische Möglichkeiten dazu hast. Ich meine, ich habe so viele Interkontinentalflüge drauf. Ja, bestimmt Ich war 30 Mal in afrikanischer Asien, sind 60 Interkontinentalflüge. Yo, das ist nicht geil. So, auch das ist ja Teil der Wahrheit. Auch wenn mich Leute immer in die ökologische, und dann sage ich immer, hey, 60 Interkontinentalflüge ist nicht geil. 42 Millionen Flaschen abfüllen ist nicht geil. Ein soziales Gasthaus bauen ist nicht geil. Also, das ist ja auch Teil der Wahrheit, diese ganze ökologische Komponente, auch da müssen wir natürlich ganz anders denken. Wir müssen fundamental an die Strukturen ran, wie wir essen, wo wir unsere Ernährung etc. und wie wir auch reisen. Jetzt ist das Reisen 2%, glaube ich, von dem gesamten CO2-Ausstoß. Ne? Das Hauptding ist wirklich Ernährung und Landwirtschaft. Und trotzdem glaube ich, dass es in der Zukunft vielleicht darum geht, eben ein bisschen weniger zu reisen, weil auch das muss man ja sagen, viele, weißt du, ich reise ja dann trotzdem immer mit so einem Purpose, Sinnhaftigkeit. Letztendlich war das so ein bisschen, das fing bei mir sehr früh an. Meine ganzen Freunde sind ins Ausland, nach Südamerika, nach Indien und so weiter. Und ich bin mit meinem Vater einmal quer durch Deutschland mit dem Fahrrad gefahren, weil ich gedacht habe, ey, ich will erstmal Deutschland kennenlernen, bevor ich ins Ausland gehe.
Es geht ja nicht irgendwie Urlaubsreisen, sondern irgendwie, ich bin in der 11. Klasse für ein halbes Jahr in Amerika gewesen. Ich muss sagen, gut, die Amis von heute, wie auch immer, aber ne, trotzdem hat das für mich meinen Kopf total geöffnet für eine internationale Denke oder für eine weltoffene Denke. Und das ist ja der Punkt, wo ich sage, in einer Zeit, wo sich die Menschen, die Länder, die Nationen immer mehr abschotten, muss es ja eigentlich, also entweder holen wir uns die Leute rein oder wir gehen eben selbst dann raus.
Safe, aber das konntest du ja machen, weil du zu dieser privilegierten Bubble gehörst. So.
Absolut.
Und letztendlich will ich an Angeboten arbeiten, wo alle machen können. Weißt du, es war so eine absurde Diskussion, aber ich war wirklich mal mit so einem Typ unterwegs und hat er gesagt, boah, irgendwann kaufe ich mir eine Insel. Und dann habe ich ihn komisch angeguckt und hat er gesagt, für Typen, ja, ich kenne viele verschiedene wilde Typen und so, das ist auch Teil meines Jobs. Und dann habe ich gesagt, ja, da hat er mich so angeguckt, ja, wie gönnst du mir keine Insel? Und habe ich gesagt, so, und das war jetzt zum Beispiel genau so eine Diskussion, wo, wenn ich ihn abwerte, dann er nicht spenden wird. Also so, dann habe ich schon über meine Antwort nachgedacht und habe ihm gesagt, du, ich gönne jeden, wenn entweder jeder Mensch kann eine Insel haben oder keiner. So ein bisschen, weißt du, ich will Formate kreieren, ich will Dinge haben, wenn jeder dieses Auslands halbe Jahr haben kann, fair enough, dann kann jeder diese Entwicklung haben. Wenn nicht, müssen wir eigentlich an anderen Formaten arbeiten, so, dass es jeder machen kann. Weil wir müssen immer die Menschen mitdenken, die nicht, guck mal, ich sitze jetzt hier, werde ganz viele Sachen gefragt. Heißt auch, ganz viele Menschen werden hier nicht eingeladen, werden nicht gefragt. Ich muss die eigentlich in jeder meiner, ich muss die in jeder meiner Antworten mitdenken. Und auch die Menschen, die hier nicht eingeladen werden, weil sie vielleicht nicht so eine Reichweite haben oder nicht irgendwas zufällig gegründet haben oder whatever.
Lass mal bei den Menschen bleiben. Was sind deine Vorbilder, wenn es ums Engagement geht? Wenn das auch hier und da vielleicht mal ein bisschen anstrengend ist, aber wer inspiriert dich da?
Ey, es gab so viele geile Menschen auf diesem Planeten.
Angefangen bei deinen Eltern, hast du vorhin gesagt. Ne?
Auf jeden Fall. Mein Vater ist ein geiler Arzt, der immer sich einen Arsch aufgerissen hat, der im Robert-Bosch-Krankenhaus ein Mikroskop gekauft hat, wohlgemerkt dem Robert-Bosch-Krankenhaus, weil es sich nicht leisten kann, das zur Robert-Bosch-Stiftung gehört, also das zu dem ganzen Robert-Bosch-Imperium gehört. Und er hat das, also der geile Typ, Mahatma Gandhi hat auf dem Boden geschlafen, auf Sex verzichtet, Malcolm X, Martin Luther, Marie Curie, Mutter Teresa, da gab es, also so, weißt du, es gab so viele, Nevin Subotic fällt mir ein, der wirklich stabil eine Stiftung gegründet hat, glaube ich, fast mehr oder weniger sein ganzes Geld da jetzt verbraten hat und die Stiftung auch umbenannt hat und weg von seinem eigenen Namen geht, ne, so also auch dieses Ego rausgenommen hat. Dominik Bloh, habe ich vorher gesagt, von Duschbus, ja, so, es gibt so viel, Luisa Neubauer, ciao, Alter, die macht genau mit ihren Privilegien, das, also wirklich, was sie und gegen welche Windmühlen sie da jeden Tag kämpft, ohne verbissen zu werden, ohne so eine Böshaftigkeit oder irgendwas. Also ich bin ein Riesenfan von ihr und von ihrem Engagement. Da gibt es so viele, ja, auch in Greta Thunberg, mit einem Schild so einen Impact zu haben, einfach durch die Konsequenz, das jeden Tag zu machen. Auch das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, wenn du es mit so wenig, auch Extinction Rebellion, letzte Generation, da wurde viel diskutiert, aber letztendlich erstmal Chapeau dafür, dass sie mit keinem Marketingbudget riesigen Impact generiert haben. Also so, es gibt, weißt du, so die Biotech-Gründerin, egal ob sie jetzt, aber es gibt so viele, wo geilen, aus einer geilen Energie heraus was aufbauen und sich engagieren. Und da bin ich noch nicht mal auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und nenne Leute, die jetzt hier wahrscheinlich dann keiner kennt, was auch ein Teil der Wahrheit ist. Welche Geschichten sind unerzählt? Wie viele, ne, wer Rosa Parks kennt man noch, aber die Frau hinter Rosa Parks, die zuerst sich hingesetzt hat, die kennt man gar nicht. Also da gibt es so viele unerzählte Geschichten von wirklich geilen Menschen, die sich für irgendwas engagiert haben. Letztendlich fängt es ja immer im Umfeld an. Es fängt immer, das ist auch das, was jedes Engagement zählt. Und wenn deine Tante oder deine Oma oder deine Mutter oder dein Vater oder so, dann guck doch mal, wo haben die sich engagiert. Und wenn es im Freundeskreis war, wenn sie sich da für irgendjemand aufgeopfert haben oder nicht aufgeopfert, das klingt immer so blöd, aber engagiert haben, ja.
Gibt es einen Tipp von dir an Eltern, wie sie ihre Kinder inspirieren können? Und zweiter Teil, wie Menschen, die uns jetzt dazu hören, sagen, ich finde das inspirierend, was du erzählst, und ich will auch was machen, aber ich kriege keinen Anpack, wie die irgendwo so einen Anpack bekommen, wem sie zuhören sollten, zu welchen Konferenzen sie gehen sollten, welche Podcasts sie hören sollen.
Sie sollen einfach anfangen, ganz ehrlich. Es gibt kein richtiges Team, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt keinen Podcast, den fang einfach an. Und auf dem Weg so. Und wenn du nicht die Person bist, die einfach diese Aktivierungsenergie hat, fair enough, dann sucht jemand das. So, es gründe in Teams, gründe divers, so divers wie möglich. Auch da, Diversität kannst du nicht später reinziehen. Wir sind ein weiser, männlicher, eher Haufen, jetzt peu à peu kommen mehr Frauen in Leadership-Positionen so. Aber wir haben halt mit vielen Jungs aus dem Profifußball, wie wir Konakball gegründet und so. Das heißt, der innere Circle war halt weiß, männlich. Das dauert voll ewig, deswegen auch da divers gründen. Und deine erste Frage mit dem Tipp für die Eltern, ey, das ist für mich die schwerste Rolle, die ich je hatte. Ich glaube, das A und O ist, dem Kind mitzugeben, egal was du machst, ich hab dich lieb, du genügst so, du musst nichts machen. Du musst nichts Besonderes sein, du bist genauso richtig. Das ist, glaube ich, bedingungslose Liebe, das ist das A und O. Alles andere kannst du draufpacken, alles andere ist so, aber das... Weil wenn ich mir so die Traumata angucke und wir sind schon, wir sind ja alles um die 40 herum, so wir sind in so einer Transformationsgeneration, wir müssen die Traumata auflösen, um die nicht eins zu eins weiterzugeben und ja, und ey, ich liebe meine Eltern über alles und natürlich haben sie mir Traumata mitgegeben. Deswegen long story short, so ich glaube, wenn es um Kinder geht, glaubt eurer Intuition und vor allem nehmt euch nicht so wichtig alle. Also das ist auch ein Teil, wenn du, das relativiert sehr viel, wenn du mal checkst, wir sind alle ein Quantenschiss in der Geschichte. Selbst Viva Con Agua, selbst Viva Con Agua. Never take yourself too seriously.
Trinken wir mal die Flasche aus oder das Glas leer. Wir haben große Krisen in unserer Zeit, die hast du gerade angesprochen. Es lähmt uns Menschen oder viele von uns Menschen. Was gibt denn dir eigentlich noch die Zuversicht, dass wir in dieser Gemeinschaft die Kraft haben, dass am Ende des Tages alles positiv ausgeht?
Auch da, never take yourself too seriously. Also ich meine, worst case, was passiert, dann rottet sich die Menschheit halt aus.
Der Planet wird überleben.
Der Planet wird hoffentlich toi 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 überlegen. So, da gibt es ja diesen dummen Planetenwitz. Ich bin da so, love it, leave it or change it. Ich glaube, ganz viel der Angst, die kreiert wird und der Krisen, die kreiert werden, die haben gar nichts mit euren Lebensrealitäten zu tun. Probiert es aus, macht mal 4 Wochen keine Medien. So, es wird euch ganz in eine ganz andere Schwingung versetzen. So, nicht jedes Medium ist gut. Überlegt euch genau, wem folgt ihr sozusagen, wem schenkt ihr da die Aufmerksamkeit. Medien ist, it's a fucking money game. Die verändern ja die Headlines in Sekunden, um zu gucken, wie sie performen wegen Clickbait. Das heißt, am Ende geht es gar nicht um die Wahrheit, ja, was auch immer die Wahrheit ist, weil es meistens eine Perspektive von einer Person oder einer Gruppe so zu einem Zeitpunkt, ja, und die kann sich sehr schnell verändern. Die wird verändert, nur um mehr Geld zu verdienen. Schau an, wem die Medien gehören. So, ne, wir kriegen in den sozialen Medien von 5 Tech-Pros, kriegen wir die Information kanalisiert. Es ist immer so, wenn du nicht das Produkt bist, also wenn du nicht für das Produkt zahlst, sorry, so rum, dann bist du das Produkt. Also alles, was soziale Medien sind, ist maximal toxisch. Für alle meine neurodivergenten Freunde da draußen, packt es auf schwarz-weiß, für alle anderen auch. Es verliert jegliches Sexiness, jedes TikTok ist langweilig, egal ob es ich bin, Barack Obama, meine Mutter oder irgendeine Balletttänzerin. Klar gibt es auch inspirative Sachen, aber das Normal ist, das ist Dopamin, das ist absolut, deswegen ist das alles immer so Neon. Ja, diese WhatsApp ist neongrün. Das ist genau so designed, um euch abhängig zu machen. Das ist nichts anderes als toxisches Abhängigkeitsgame und das haben sie perfektioniert. So, und wenn du das natürlich in Bezug auf Kinder, dann letzter Ratschlag, so spät wie möglich dieses Handy. Und nein, euer Kind braucht keine Smartwatch. So, sondern dann pack ihm von mir aus diesen AirTag oder wie das Ding heißt, irgendwo hin, ja, oder es hat auch früher anders geklappt. Ich meine, das ist das Geile, guck mal, und das meine ich, warum wir auch in so einer Transformationsgeneration, ich bin halt noch von einem Fleck Dorf, Stadt, ins andere gelaufen, um zu gucken, ob mein Kumpel da ist oder ob sie da auf dem Bolzplatz sind oder auf dem anderen. Das hat natürlich was anderes gemacht, so, und diese Verfügbarkeit die ganze Zeit und die ganze Zeit in dieser digitalen Welt, so, das ist für uns Menschen nicht gesund. Und man kann sich da nicht ganz rausnehmen, wenn man in Dingen arbeitet, das verstehe ich auch. Nur ich glaube, wir brauchen eine andere Form der Struktur, brauchen eine andere Form der auch des Wertes, den wir dem beigeben. So, was bedeutet das? Dafür brauchst du schon so einen holistischen, humanistischen Growth. Aber auch das ist so ein 1% Privilege Bullshit Talk von mir. Also weißt du, don't get me wrong, aber auch das muss man ja reflektieren. So, hey, das kann ich nur mir überhaupt darüber Gedanken machen, weil ich keine gravierenden Probleme habe, weil ich weiß, dass morgen meine Kinder was zu essen haben und so weiter. Und das ist auch Teil der Wahrheit, ja.
Kommen wir zu unseren beiden Abschlussfragen.
Du hast es ja schon gesagt, aber was meinst du, wen sollten wir auf jeden Fall hierher noch einladen?
Also Ludwig von Life Teachers fände ich super. Dominik Plo von Go Bagno kann man da immer einladen, hat immer ein Mikrofon verdient. Wahnsinnstyp.
Wunderbar. Hm.
Das Buch habe ich gelesen, ja, in der Tat, Wahnsinnstyp. Und zum Ende, was macht dich zukunftszuversichtlich?
Das Lachen meines Sohnes.
Und deiner Tochter. Die Ideen deiner Tochter.
Ja, ich war beim Lachen meines Sohnes, weil das dann auch besonders ist. Das ist ja auch das Schöne, dass einfach Kinder auch ganz unterschiedlich sind. Nicht, dass meine Tochter kein schönes Lachen hat, nur mein Sohn hat halt nochmal ein anderes.
Vielen, vielen Dank, Micha.
Und auch wenn er gesagt hat, dass wir Wasser kaufen sollen und nicht spenden sollen, vielleicht hören wir da einmal nicht auf ihn und spenden einfach.
Ihr könnt euch einfach die Frage stellen, die stelle ich allen Menschen irgendwann mal in ihrem Leben. Wie viel spendest du jetzt, ohne dass sich dein Leben verändert? Und die könnt ihr gerne auf unserem Spendenkonto oder auf jedem anderen Spendenkonto dieser Welt beantworten.
Danke, Ida. So, lieber Stefan Mensch, das war die 7. Folge mit Micha Fritz. Hut ab, mir glühen die Ohren, aber es hat mir zumindest wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was nimmst du mit?
Ich nehme 3 Sachen mit, die er uns mitgegeben hat. Das ist einmal das Allerwichtigste eigentlich, einfach machen, anfangen, loslegen. Das Zweite, nimm dich selbst nicht zu ernst, aber auch das lebt er ja. Und als Vater ging mir das natürlich auch nahe und dann lebe ich genauso dieses Thema, gebt euren Kindern einfach bedingungslose Liebe und dann wird es automatisch eine bessere Welt da draußen. Was hast du denn mitgenommen?
tatsächlich eben halt auch dieser Punkt, sich nicht ernst zu nehmen. Ich glaube aber, dass das nicht in seiner Rolle jetzt bei Beaverkan Orga irgendwie in ihm schon tief drin steckte, sondern er das tatsächlich dort auch teils vielleicht auch schmerzhaft erst lernen musste und mittlerweile auf einem Level ist, wo er genau weiß irgendwie, was seine Stärken sind, genau weiß, was er kann, was er nicht kann. Das stellt ihn natürlich irgendwie so als Menschen auch nochmal ganz gut dar, finde ich auf jeden Fall.
Ja, und du merkst ihm natürlich auch an, dass er in diese Thematik reingerutscht ist vor mehr als 20 Jahren und dass er natürlich da auch eine Entwicklung irgendwie durchgemacht hat. Und das, was ich ja so großartig an ihm finde, eben ist dieses Thema Authentizität. Und das macht so viel Spaß, ihm zuzuhören, noch viel mehr Spaß, mit ihm zu reden. Insofern war es für mich ein wirklich ein wunderbarer, großartiger Podcast. Ich hoffe, ihr da draußen seht das ähnlich. Wie siehst du es?
Ich hoffe, ihr seht das ganz genauso. Und 10 Euro oder 20 Euro tun uns, glaube ich, nicht weh. Deswegen spendet gerne an Beaverkan Orga. In den Shownotes wird auf jeden Fall dann auch nochmal der Kontakt drinstehen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Stefan.
Dank dir, Christian.
Bis bald.